Genau. Und ich merke gerade, mein Predigtkonzept möchte sich gerade nicht öffnen. Das ist bei Papier nie das Problem. So. Aber ich habe hier, jetzt kommt es. Halleluja. Wunderbar. Irgendjemand von euch hat gerade gebetet und es hat funktioniert. So, also sehr schön. Genau, und zwar beschäftigen wir uns gerade mit den Sendschreiben. So, die Sendschreiben stehen in der Offenbarung, in Offenbarung 2 vor allem. Da haben wir die Sendschreiben drin und wir haben uns schon die ersten angeguckt. Wir haben uns angeguckt, Ephesus haben wir uns angeschaut. Wir haben uns letzte Woche angeschaut, Smyrna. So, und Jesus hat einiges diesen Gemeinden zu sagen gehabt. Und heute wollen wir uns die dritte im Bunde angucken, und zwar die Gemeinde in Pergamon. So, und auch da hat Jesus etwas zu sagen. Und zwar geht es um Folgendes. Hier steht in Offenbarung 2 ab Vers 12 bis 17 Folgendes. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt, der da hat das scharfe zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst. Sehr cool, ne? So, ich weiß, wo du wohnst. Heutzutage eine sehr beliebte Drohung. So, ne? Aber hier ordnen wir das mal ein bisschen ein. So, ne? Wenn Jesus sowas sagt, dann ist es, Jesus weiß sowieso, wo du gerade bist. Das ist schon mal gut. Ist was anderes. Also, ich weiß, wo du wohnst. Und dann kommt es hier, da, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde. Da, wo der Satan wohnt. Weniges aber habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten. Und den Balak, der dem Balak lehrte, ein Ärgernis aufzurichten vor den Israeliten, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu betreiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Tue nun Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf den Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt, als der, der ihn empfängt. So, viel, viel Bildsprache. Und also man kann, glaube ich, über alle diese Bilder, die hier benutzt werden, über all diese Aussagen, die hier getroffen werden, könnte man, glaube ich, schon einzelne Predigten halten. Deswegen vergib mir, es wird vielleicht nicht so dieser absolute Tiefgang wäre, also reinzutauchen gehen, so dass ich jetzt über alle Details spreche, die in diesem Text sind. Aber es gibt so ein paar Punkte, über die möchte ich sprechen. Zum einen wollen wir erstmal anfangen damit, wo ist eigentlich Pergamon? So, ne? Also ich glaube, keiner von uns wüsste jetzt, wohin er fahren müsste, außer du willst zum Pergamon-Museum nach Berlin. So, das weißt du, das ist da. So, aber wo ist Pergamon? Pergamon ist genauso wie Ephesus und Smyrna in der heutigen Türkei. So, und es ist gar nicht mal so weit weg von Smyrna gewesen, heißt es. So, ne? Und dort ist also Pergamon. Es lag also genau dort in der Nähe. Und man merkt so, diese ganzen Briefe, die hier verfasst werden, die Johannes vom Geist Gottes empfängt in diesem Moment und die er weiterschicken soll, die gehen alle in dieselbe Region. So, Pergamon war einer der bedeutendsten Kulturstädte der Antike. So, also es ist auch nochmal wichtig für uns, das zu wissen. So, dann weiß man, okay, er schreibt genau in diese Kultur hinein. Dieser Brief wird genau da reingehen. So, steckt unter anderem auch im Namen, was dafür auch nochmal sehr bekannt war für diese Stadt, nämlich das Pergamentpapier wurde in Pergamon erfunden. So, ne? Das merkt man schon irgendwie so. Pergament, falls du dich gefragt hast, woher dieser Name, wieso nennt man das so? Das liegt daran, das ist aus dieser Stadt kam. Und das ist dort eines der größten Handelspunkte waren, die sie hatten, dieses Pergamentpapier. So. Und dann sehen wir, wenn du so ein bisschen über Pergamon liest, du findest das relativ schnell, wenn du das irgendwo eingibst, Pergamon und so weiter, findest du ganz viele Infos. Aber was du vor allem auch dort finden wirst, ist, dass es halt, es war die griechische Kultur damals. So, die ganze griechische Antike war da am Pulsieren. Das heißt, die hatten ganz, ganz viele Tempel dort. Ganz viele Tempel von den unterschiedlichsten griechischen Göttern. So, und das war halt genauso an diesem Ort. So, und einige Diese Sachen kannst du, wie gesagt, in Berlin besichtigen. Die sind dort ein bisschen ausgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mal kanntet. Ich hatte mal immer so ein paar Christen, die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, wusstest du, dass der Thron Satans in Berlin steht? Und ich dachte so, okay, nein. So wusste ich erst mal nicht. So, und das waren teilweise, also in aller Ehre und Liebe waren das teilweise Leute, die sonst nicht viel mit Bibelversen und so anfangen konnten. Aber was sie mir sagen konnten, war, in Berlin, im Pergamon-Museum, da, verschüttet Micke Wasser, nein, aber da ist der Thron des Teufels. So. Und das baut sich auf diese Bibelstelle auf. Man muss halt wissen, da ist eine große Nachbildung von einem Altar so aus Pergamon, eine Nachbildung. Ja, es ist nicht der Originalaltar, der wäre ein bisschen zu groß gewesen, da hinzubringen, aber das ist halt dort vor Ort. So. Und wir wissen, Altäre und Götter und so weiter, wir wissen, da wurde geopfert für Götter, die nicht lebendig sind, die keine Ohren haben zu hören, die keine Augen haben zu sehen und all das, was die Bibel sagt, was nicht okay ist, das wissen wir schon. Aber ich glaube nicht, dass der Thron des Satans in Berlin steht, beziehungsweise ich glaube, dass Satan nicht nur in Berlin irgendwie Unheil anrichtet, sondern, und das ist, wenn wir hier über den Thron des Satans sprechen, sprechen wir hier eher mehr von einer geistlichen Realität, die dort vor Ort war. So, weil wir haben nämlich gerade gelesen, mein geliebtes Kind Antipas, der wurde getötet dort vor Ort, in Pergamon. Warum? Weil er an Jesus geglaubt hat, weil er daran geglaubt hat, dass es nur einen Gott gibt. So, und das passte nicht in diese Denkweise an diesem Ort rein. So, wir sehen also, die hatten da so viele verschiedene Tempel, so viele verschiedene Götter, und jetzt kommt da jemand um die Ecke und redet von einem Jesus. So, und dieser Jesus ist der Sohn Gottes, er ist der einzig wahre Gott. So, und das stieß nicht auf viel Gegenliebe. So, wenn wir also über den Thron Satans sprechen, der hier vor Ort war, dann reden wir hier von einer geistlichen Realität. Nicht von etwas, was du physisch sehen kannst, nicht ein Thron, der dort steht. Nicht etwas, was irgendwie gesagt wird, okay, hier hast du deinen Stuhl oder was auch immer, so wie ich diesen Stuhl sehe, sondern nein, es geht um eine geistliche Realität. Das geistliche Klima in dieser Stadt, das war verdorben. Es war schwierig, da etwas aufzubauen. Und trotzdem hast du hier eine standhafte Gemeinde. Eine Gemeinde, wo Gott, wie bei allen diesen Briefen, die wir bisher gelesen haben, sehen, Gott sieht das Leid, das sie haben. Gott sieht es. Es ist ihm nicht egal, sondern er ist da. Er schaut da drauf und sagt, hey, ich sehe, was bei dir los ist. Und dann immer dieser Schwenk, wie wir es bei den Briefen oft haben, aber ich habe hier noch was. Das muss ich nochmal ansprechen. Ich habe hier eine Sache, liebe Christen in Pergamon, die muss ich jetzt ansprechen, damit ihr wieder auf den Weg kommt. Und das war, wir haben das gerade gelesen, dass sie es duldeten, dass da Leute waren, die der Lehre Biliams gehorchten und die der Lehre der Nikolaiten. So, Nikolaiten kommen ja schon zum zweiten Mal vor. Deswegen dachte ich, erzähle ich mal kurz, was ich so ein bisschen über die Nikolaiten rausbekommen habe. So, ne? Also die Nikolaiten gehörten zu einer Gruppe, die nannten sich Gnostiker. So, Gnostik, also Gnosis heißt letzten Endes Wissen, oder sie waren die Wissenden, die Erleuchtenden, die haben sie ja verstanden. Sie meinten für sich gepachtet zu haben, sie verstehen Gott im Ganzen, wie er funktioniert, wie er ist und so. Und haben allerdings da viel, viel Schwierigkeiten reingebracht in die Gemeinden, indem sie halt an gewissen Punkten, die Jesus wichtig waren, gerüttelt haben. Sie haben haben gesagt, es gibt einmal den Gott und dann gibt es noch einen extra Schöpfergott und der war für all das Schlechte zuständig und so weiter und so fort, ne? Und dadurch ist Schlechtes in die Welt gekommen und eigentlich sind wir nur Geist und nicht Körper wirklich, so der Geist ist das Wichtige, das heißt, unser Körper sündigt zwar, aber unser Geist in dem Moment nicht. Ganz, ganz wirre Theologien, die nicht zu dem passen, was Jesus gesagt hat. Und die Nikolaiten waren Vertreter davon. Man ist sich nicht ganz sicher, woher sie kommen und sowas. Es gab mal so ein paar Vermutungen, dass es irgendwie mit dem, er hieß wirklich so, mit dem Nikolaus zusammenhing, aber nicht mit dem Nikolaus, den wir am 6. Dezember feiern, sondern der in der Bibel erwähnt wird als einer der Leute, die an den Tischen gedient haben. Aber das hat sich nicht getragen, diese Überlegung. Man hat gesagt, das muss nicht zusammenhängen. Aber sie haben halt irgendwie von ihrem Gründer diesen Namen Nikolaiten bekommen und man weiß nicht genau, woher kam das jetzt genau. So, aber das waren die Nikolaiten. Sie sind reingekommen in eine Gemeinde und haben letzten Endes Verwirrung gestiftet, indem sie all das, was Jesus gesagt hat, was die Apostel gelehrt haben, haben sie einfach in umgedreht, verstellt und sonst was. Dieser Untergott, Demiurg heißt der. So, ne? Ich meine, da musst du erst mal drauf kommen. Das findest du nicht im Alten Testament. Die Erwähnung von einem Untergott, der die Welt erschaffen hat und für das Schlechte verantwortlich ist. Sondern du siehst, dass Gott die Welt erschaffen hat und du siehst, dass der Feind, dass der Teufel gekommen ist und dort Verwirrung hineingebracht hat. Und nichts anderes hat er über die Nikolaiten gemacht. Und wenn wir jetzt über die Lehre des Bileams sprechen, die Geschichte von Bileam, wenn du das im Mosebuch liest, ich glaube 2. oder 3. Mose, ich weiß jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall in einem der Mosebücher, liest du über Bileam. Und Bileam wird angeheuert von diesem Balak, einer der Feinde Israels, der ein Herr angeführt hat und hat gesagt, hey, lieber Bileam, bitte verfluche Israel. Ich weiß, du bist ein Prophet. Er war ein Prophet, ja, der hat eine Gabe Gottes gehabt irgendwie in seinem Leben und jetzt sollte er Israel verfluchen. Und er geht auf diesen Berg und will Israel verfluchen. Und was passiert? Er kann sie nicht verfluchen, sondern er fängt an, sie zu segnen. Und Balak sagt, das haben wir nicht abgemacht. So, ne? Und er meint, ich kann nicht anders, ich muss segnen. So. Und jetzt kann man sagen, okay, die Geschichte ist ja richtig cool und so weiter. Die Sache ist nur, dass man bei Bileam sagen kann, er war letzten Endes wie so ein Prophetensöldner. Die am meisten zahlen, für die prophezeit er. So, ja. So. Wenn der Preis gestimmt hat, dann war er da auch zur Stelle. Ganz egal, was seine Wertevorstellungen waren. Ganz egal, was er irgendwie geglaubt hat oder was auch immer. Wir wissen auch, dass er dann irgendwann mal auch seine eigenen Wege eingeschlagen hat und dass ein Esel ihm dann, das ist so verrückt, wenn man drüber spricht. Wir Christen sind schon ein bisschen verrückt, aber es ist okay, dass ein Esel zu ihm gesprochen hat und gesagt hat, hey Bileam, hör mal zu, das ist falsch, was du hier machst. Also da heißt es, ein Engel spricht dadurch so. Also ist nochmal wichtig vielleicht. So, es war nicht ein Esel, der sehr sprachgewandt war. So, aber wir sehen bei Bileam, okay, der hat eigentlich immer wieder gegen den Willen Gottes ausgeschlagen. Er wusste wahrscheinlich, was richtig war. Er wusste wahrscheinlich, was die Gesetze sind und all sowas. So, nun heißt es hier über Pergamon, du duldest das, dass die in deiner Mitte sind. Und wisst ihr, wir haben als Christen oftmals ein Problem. Und das ist Harmonie um jeden Preis. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So, weil wir wollen nett zueinander sein, wir wollen lieb zueinander sein, wir wollen Liebe leben und all das. Aber manchmal gibt's Punkte, die muss man ansprechen. Manchmal gibt's Punkte, da muss man den Finger in die Wunde legen und sagen, so geht's nicht. Das ist nicht das, was wir sehen in der Bibel. Das ist nicht das, was Jesus für dein Leben hat oder was auch immer. Und dann haben wir manchmal dieses Ding, Harmonie um jeden Preis. Lieber spreche ich es gar nicht an. Das gibt nur Probleme. So, ne? Ey, hier spricht gerade zu euch ein Riesenharmoniemensch. Ich bin ein absoluter Harmoniemensch. Ich mag es nicht, wenn Menschen streiten. Ich mag es selber nicht, in Konflikten zu sein und allem drum und dran. Aber was habe ich gemerkt? Ich habe gemerkt, es bringt mir nichts. Weil die Sache ist, wenn wir alle die Harmonie höher heben als das, als unsere Werte, als das, was wir aus dem Wort Gottes sehen, dann bringt das Verwirrung. Und hier in dieser Gemeinde kam richtig Verwirrung rein. Hier kam richtig Chaos rein, dadurch, dass man diese Sachen nicht angesprochen hat. Man hat sie gewähren lassen. Ich will dir sagen, das ist halt so, wenn wir als Harmoniemenschen unterwegs sind. Und wie gesagt, es ist gut, friedfertig zu sein. Es ist gut, nach Frieden zu streben. Es ist gut, wenn unser Herz lieben möchte und all das. Aber nicht auf Kosten von gewissen Sachen, die wichtig sind. Nicht auf Kosten von hey, wir sehen, hier war eine absolute Irrlehre im Raum. Und jetzt kannst du die Menschen so lieb haben, wie du willst, aber hier war eine Irrlehre im Raum. Es wurde nicht angesprochen. Liebe heißt nicht, ich finde alles gut, was du machst. So, ist nicht so. Liebe heißt nicht, ich werde dich niemals korrigieren. Wenn meine Eltern mich niemals korrigiert hätten, hey, wäre schlecht. So, ne? Also sie haben mich in Liebe korrigiert. Wenn meine Frau mich nicht korrigieren würde, manchmal, wäre auch nicht gut. Oder? Und die Sache ist halt, wenn wir halt alles auf Kosten der Harmonie machen und merken, hey, hier benimmt sich vielleicht jemand falsch, hier bringt jemand was Falsches rein, dann werde ich die ganze Zeit einen Ärger in mich hineinfressen. wo ich denke, okay, hier musste ich eigentlich was sagen, aber ah, das ist doch Person XY und die ist mir so wichtig und so. Und es ist auch gut so, es soll ja uns auch wichtig sein. Aber dann fresse ich das in mich hinein. Und dann irgendwann mal passt da aber nichts mehr rein. Und dann ist das wie mit so einer Nadel an so einem Ballon. Dann machst du es puff. Und auf einmal, oder wie so ein Topf auf einer Herdplatte, wo das Wasser köchelt. Und dann irgendwann mal kocht es halt über. Und das Problem ist, wir könnten vielleicht vorher mit Leuten ganz normal sprechen über gewisse Sachen. Wo wir sagen, okay, hey, das sehe ich und das funktioniert nicht. Das kann nicht so gehen in deinem Leben. Kann ich ansprechen oder ich kann es in mich hineinfressen und das Risiko eingehe, dass ich die Person erst recht verletze in dem Moment, wo es überkocht. Das ist die Frage. Und wer weiß, vielleicht hätten sie auch einige Leute noch mal so richtig catchen können. Vielleicht haben sie das auch gemacht danach, wo es darum ging, okay, hey, du glaubst hier einer falschen Lehre. Pass auf, ey, hör nicht auf die Nikolaiten. Die bringen hier Chaos rein. Schau mal, was im Wort Gottes steht. Schau mal, was wir hier haben. Und dann schaut man also rein und sagt sich, okay, guck mal, ich nehme dich an die Hand und ich will dich dahin führen. Aber nicht jeder lässt sich darauf ein. So, das heißt also, Harmonie um jeden Preis. Das heißt letzten Endes, dass du deine Werte verleugnest. An irgendeinem Punkt. Wenn du merkst, ist es nicht richtig. Und die Bibel gibt uns einen Aufschluss darüber, wie wir damit umgehen sollen. Wenn du siehst, dass jemand sündigt, so gehe mit jemand anderem dahin und sprich ihn an. Also erst alleine, dann mit jemandem zusammen und so weiter. Es zeigt uns einen ganzen Weg hin, wie wir mit Menschen reden sollen. Und alles aus der Motivation der Liebe heraus. Nicht, weil ich es besser weiß. Nicht, weil jemand anders es besser weiß, sondern einfach nur, hey, meine Motivation ist, dass du auf dem Weg bleibst. Und deine Motivation, wenn du mich ansprichst, ist, dass ich auf dem Weg bleibe. Es geht nicht um Besserwisserei oder was auch immer, sondern es geht darum, dass wir die Punkte ansprechen. Und das ist unangenehm. Und wenn wir hier die Gemeinde in Pergamon sehen, dann sehen wir, dieses Chaos musste beendet werden. Dieses Chaos musste Einhalt geboten werden. Aber Jesus gibt immer eine Möglichkeit. So, er spricht niemals jetzt an und sagt, okay, hey, das ist jetzt deine Situation und Pech gehabt. Das ist nicht Jesus. Sondern Jesus sagt halt, tut Buße. Tu in um Buße. Und dann sagt er, wenn du das nicht tust, dann werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Ich fand das eine sehr interessante Formulierung. Wir sehen das Schwert in der Bibel, wenn wir den Epheser 6 anschauen, wenn wir die Waffenrüstung Gottes anschauen, dann wissen wir, das ist das Wort Gottes. So, er wird also mit seinen Worten da reingehen und sagen, hey, ich werde dich mit diesen Worten, die du kennst, die du weißt über das Alte Testament, das damals Tora, ne, die Tora und so weiter, so, ne, du kennst das. Du weißt, worum es geht. Du hast die Lehre der Apostel gehört, die mit Jesus unterwegs waren. Du weißt, worum es geht. So, das würde dann da reinkommen. Danach würden wir gerichtet werden. Das ist schon ziemlich heftig. Aber die Sache ist halt immer, wir haben die Möglichkeit, umzukehren. Und das ist nichts, Buße ist nichts anderes als umzukehren. Wir sind gerade vielleicht auf dem falschen Weg unterwegs. Und wenn Gott sagt, tut Buße, ist das, wir kehren ab von diesem Weg, drehen uns um und gehen in seine Richtung wieder. Das ist es. So, und das ist Jesus so wichtig. So, er hat die Sendschreiben sind schon ziemlich interessant, weil er da auch wirklich voll in die Vollen geht. Er legt den Finger in die Wunde. Er sagt, so geht es nicht. Johannes, der das alles niedergeschrieben hat, hey, das hat bestimmt Spaß gemacht, diese Briefe abzuschicken, oder? So, also, das ist, ich denke mir so, okay, wir Christen sind ja manchmal so, okay, war das jetzt wirklich Gott und so weiter, ne? Aber jetzt schreibst du diesen Brief hier an die Gemeinde und so. Aber klar, wenn da jetzt so Irrlehrer am Start ist, wirst du das auch wahrscheinlich eher mit einer größeren Überzeugung machen. Vor allem, wenn du mit Jesus unterwegs warst und weißt, worum es geht. So, und das ist halt die Sache. Jesus gibt aber diese Möglichkeit. Kehr um. So, hey, du denkst an diesem Punkt falsch und das Wort Gottes wird dich überführen in dem Punkt. Kehr um. Und ich weiß nicht, manchmal brauchen wir auch genau dieses Wort in unserem Leben. Und das ist so wichtig, dass wir deswegen gemeinsam unterwegs sind als Christen. Immer wieder neu. Und ich ich will nicht in einer Gemeinde sein, wo man jedes Mal hineinkommt und dann gibt es da die ganzen Leute, die immer nur korrigieren oder sonst irgendetwas. Das wird schwierig. Aber die Sache ist, es muss beides sein. So, ne? Dieses Ermutigen, in den Wegen Gottes zu gehen auf der einen Seite. Und wenn ich sehe, dass etwas nicht klappt, wenn ich sehe, hier ist ein Punkt erreicht, wo du wirklich nicht das tust, was du im Wort Gottes lesen kannst, dann muss ich dich ansprechen. Das ist ein Ort der Ermutigung. Wir dürfen uns einander ermutigen, auch umzukehren in manchen Punkten. Aber lasst nicht zu, dass Harmonie dich davon abhält. Und dann ist es immer noch eine Art und Weise, wie rede ich denn dann mit einer Person? So, weil das Herz der Harmonie ist eigentlich nicht schlimm im ersten Moment. Weil man sagt, okay, hey, mir ist es wichtig, Frieden mit jedermann zu haben. Ist auch ein biblisches Prinzip. So, das ist mir wichtig. Aber sobald wir merken, boah, ich muss mich jetzt ganz schön biegen, um diesen Frieden mit der Person aufrechtzuerhalten, dann wird es schwierig. Und dann braucht es ein Gespräch von Herz zu Herz. Und ich möchte Mut machen, falls du in irgendwelchen Konfliktsituationen in deinem Leben bist und du weißt, hey, eigentlich müsste ich das ansprechen, dann nimm dir die Zeit, bereite dich gut darauf vor und such das Gespräch. Such das Gespräch. Und wirklich auch schau, check deine Haltung. Das ist total wichtig daran. Warum korrigiere ich jemand anderen? Warum suche ich das Gespräch und rede mit dieser Person? Was ist meine Motivation dahinter? Und ich sag dir, die Motivation spielt eine entscheidende Rolle. So, es gibt Menschen, die sind streitsüchtig. Ganz ehrlich, da ist die Motivation, glaube ich, nicht die richtige. Es gibt Leute, die sind Besserwisser oder was auch immer. Glaub mir, da ist die Motivation wahrscheinlich auch nicht richtig. Aber wenn mein Herz ist, hey, ich leide darunter zu sehen, auf welchem Weg du gerade bist. Ich sehe hier, du läufst gerade mit offenen Augen gegen die Wand. Und davon möchte ich dich abhalten, weil ich dich liebe. Deswegen muss ich dich korrigieren an dieser Stelle. Ich habe schon einige dieser Gespräche geführt und mit mir wurden auch einige dieser Gespräche geführt. So, und die Frage ist halt immer, okay, in welcher Atmosphäre findet das statt? Und das ist wichtig. Was ist unser Herz dahinter? Hinterfrag dich da an diesem Punkt. Yes. Genau. Okay, ich mache hier einen Punkt an dieser Stelle. Ich glaube, der Kern ist klar. Und ich will dich wirklich ermutigen. Schau in dein Leben hinein. Schau, wo sind diese Konfliktpunkte, die du duldest vielleicht. Und schau, wie du da rangehst. Denn sie werden nicht kleiner werden in deinem Leben. Und dann frisst es dich von innen auf. Und du wirst wahrscheinlich etwas unglücklicher. Du wirst unglücklicher in dem Moment, weil du es mit dir rumträgst. Weil Jesus möchte das wegnehmen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in Liebe miteinander sprechen und die Sachen rauslegen und sagen, so sieht's aus in mir. Und hier möchte ich, dass du daran arbeitest, Gott. Die Gemeinde in Pergamon, wissen wir, gibt's heute leider auch nicht mehr. Jedenfalls nicht in der Form. Und wir wissen nicht, wie das ausgegangen ist. Das kann gut gegangen sein. Das kann aber auch richtig daneben gegangen sein. Wir wissen es nicht. In einer Kultur, wo man um sein Leben fürchten muss, nur zu Jesus zu gehören, dann noch Streit innerhalb der Gemeinde zu haben, das ist, oder beziehungsweise Konfliktpotenzial innerhalb einer Gemeinde zu haben, das ist schon schwierig. Wir wissen nicht, was aus der Gemeinde geworden ist. Aber was wir wissen, ist, dass dieser Rat, es nicht zu dulden, wenn da was Falsches passiert, wichtig ist. Und das ist das, was wir heute mitnehmen wollen. Gut, ich möchte nochmal beten und wir dürfen dazu gerne aufstehen. Und dann werden wir nochmal zusammen Lobpreis gehen, wo du das nochmal reflektieren kannst. Weil Reflexion ist total wichtig und wir brauchen das, um weiter zu wachsen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gut bist. Ich danke dir dafür, dass du der Friedefürst bist. Und das ist unsere Haltung in all dem, Herr. Wir wollen Frieden haben mit dir, wir wollen Frieden mit Menschen haben und so weiter, Jesus. Aber Herr, ich bete auch, dass du uns immer wieder neue Kraft gibst, auch in Situationen, wo wir für etwas einstehen müssen, wo wir vielleicht über unsere persönlichen Grenzen manchmal hinausgehen müssen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein Gott der Klarheit bist und dass wir bei dir immer wissen, woran wir sind. Wir wissen es, Herr, weil du einfach klar in unser Leben sprichst, Herr. Du sagst, was gut ist, du sagst, was nicht gut ist. Und ich bete, Jesus, Herr, dass wir in deiner Klarheit unterwegs sind, Herr. Herr, hilf uns in jeder Situation unseres Lebens, Herr. Dort, wo jetzt gerade vielleicht Konflikte in unserem Leben sind, möchte ich beten, Herr, dass du neue Weisheit schenkst, Herr. Dass wir wirklich weise damit umgehen und in Liebe damit umgehen, Herr, so wie du es möchtest, Herr. Herr, aber dort, wo wir vielleicht auch selber das Problem sind, dann schenk uns da auch Einsicht, Jesus, wo wir vielleicht falsch unterwegs sind. Herr, ich möchte beten, Herr, dass du uns da lehrst zu unterscheiden, Herr. Zu unterscheiden, was ist gerechtfertigt und was nicht und all das, Herr. Herr, ich danke dir dafür, dass du möchtest, dass es uns gut geht. Und dass du möchtest, dass wir eine gesunde Seele haben. Deswegen bete ich, Herr, für jeden Einzelnen von uns, Herr, dass wir nicht an Schmerz, an Bitterkeit festhalten, dass wir nicht an irgendwelchen Streitereien festhalten in unserem Leben, sondern dass wir nach Lösungen suchen mit deinem Geist, der uns das offenbar macht, Herr. Danke, Jesus, dass du wirklich gut bist. Danke, dass du das uns vorgelebt hast in aller Konsequenz. Und Jesus, wir lieben dich einfach dafür und wir danken dir dafür. Danke, Jesus. Amen.